Leben lang für die Güte, die du uns jeden Tag neu schenkst. Amen. Gib deinem Nachbarn noch die Hand und sag: Gott segne dich. Grüße deinen Nachbarn. Gott will was Gutes an deinem Nachbarn tun. Er will deinem Nachbarn begegnen, deinen Nachbarn schützen. Grüße deinen Nachbarn. Halleluja. So, und jetzt dürfen wir Platz nehmen. Gott möge uns segnen. Wir haben einen guten Gott. Heute möchte ich über die Arbeit Gottes sprechen, was Gott alles macht, was sein Geschäft ist, was seine Aufgaben sind. Du weißt vielleicht, was deine Arbeit ist, was dein Auftrag ist, aber Gott hat auch Aufgaben. So, was ist Gottes Aufgabe, was ist Gottes Arbeit? Das ist mein Thema heute. Bevor ich in das Thema einsteige, ich möchte noch hinweisen, gestern haben wir über die Lehre gesprochen, was so das Leben ist, Kämpfe. Es ist Zeit zu kämpfen, war es am Mittwoch. Dann, dass Entscheidungen fallen müssen bei uns und die fallen bei uns, ob wir es glauben oder nicht. Entscheidungen müssen gefällt werden, denn mit einer Entscheidung verändert sich unser Leben. Das sind also die Predigten davor. Du kannst also eine MP3-CD hören, da ist noch alles drauf. Und du kannst behalten, also es ist Zeit zu kämpfen. Gott füllt deine Lehre. Das ist also, was Gott tut heute. Was ist Gottes Aufgabe? Und dann möchte ich für heute Abend dich auch herzlich einladen. Wir haben heute Abend 19 Uhr Gemeindebibelschule. Und hier wird der Hebräerbrief ausgegeben. Also der Hebräerbrief ist sowas Tolles. Und ich möchte dich einfach ermutigen, lies es durch. Zuerst mal in der Bibel und dann das Material, das ich ausgearbeitet habe. Also ich bin selber sehr gesegnet dabei worden und so. Ich mache dir Mut, arbeite es aus. Und mal, was mir ganz wichtig ist für diejenigen, die dort teilnehmen, lest die Bibelstellen auch nach. Denn sonst kriegt ihr nicht alles mit, sonst kriegt ihr nur den Rahmen, aber der Inhalt sind die Bibelstellen. Wir machen ja Bibelstudium. So, die Bibelstellen nachzulesen, das ist eine Predigt für sich selbst. So, das kannst du als deine Andacht verwenden, wie auch immer. Und wer das haben möchte, der kann dann am Infotisch, am Büchertisch, das dann erwerben heute Abend oder ab heute Abend. Und dann kannst du die anderen alten Lektionen auch noch kaufen. Die sind noch da, also die sind nicht verloren gegangen. Was macht Gott? Was tut Gott? Zuerst einmal, ich möchte noch auf ein Seminar hinweisen, 30. und 31. Mai mit Josef Hetchcock. Er wird über das Hören auf Gott sprechen. Weißt du, du kannst was erreichen, wenn du auf Gott hörst. Das war auch das Thema gestern. Fang an, auf Gott zu hören. Was der Geist sagt, was er euch sagt, das tut. Dann passieren Wunder am laufenden Band. Da brauchst du gar nicht für Kranke beten und da brauchst du gar nicht da betteln. Beten ist nicht betteln. Geschwister, beten ist nicht betteln, beten ist empfangen, mit Danksagen, einfach Danke sagen, für die Freude, für die Traurigkeit, einfach für alles Danke sagen. So, und wie höre ich die Stimme Gottes, wird das Seminar sein. Dann, ein paar Tage später, haben wir Gäste aus Florida, von der Pensacola-Bewegung, Leute, die dort erweckt waren, ein ganzes Team, 12 Leute kommen und die werden singen, die werden predigen, die werden Zeugnis geben. Einfach, sie wollen mitteilen und ein bisschen zur Freude von dem, was Gott ihnen dort geschenkt hat. Die sind auch durch Tiefen gegangen und haben auch Probleme gehabt und Gott hat sich bestätigt und sich bekannt. Ein ganz toller Pastor, Donny Lewis und sein Team kommt da, dann ist eine Pastorin mit dabei. Also ich habe schon überlegt, kann ich vielleicht irgendwo noch Frauentag machen, aber das ist einfach Sonntagabend und Montag und Dienstag fliegen sie weiter. Die sind hier nur auf der Durchreise, wie die Zugvögel. So, aber ich möchte diese zwei Gottesdienste euch ans Herz legen. Ladet ein, es wird gut werden, es wird toll werden. Und ich ermutige euch, denn das auch anzuhören, denn es geht um Erweckung. Die Pensacola-Bewegung, das ist etwas, das Buße, Umkehr, Sünden bekennen und so weiter. Das ist also etwas innere Reinigung und Heiligung. Weißt du, wir sollen der Heiligung nachjagen. Ohne der wird niemand den Herrn sehen. Und das ist so ihr Thema gewesen, was Gott geschenkt hat. Und Gott hat zu allen Zeiten Leute gehabt, die etwas bewegt haben und Aufbrüche geschenkt und an denen möchten wir weiterarbeiten. So, was macht Gott heute? Die meisten Leute denken, Gott hat Sabbat, Feierabend ist auf dem alten Teil Friedensruhe oder das würde das die Aufgabe Gottes sein oder so weiter. Feierabend, das ausgedient, ausgeleiert, also und der Herr ruhte von seinen Werken. Leute, das ist prophetisch geredet, das ist nicht passiert. Gott hat nicht geruht, als er Himmel und Erde geschaffen hat, auch wenn es in der Bibel drin steht. In der Bibel wurde nur gesagt, du sollst den Sabbat heiligen, du sollst also die Zeit für Gott nehmen, das ist wichtig, aber Gott ruhte nicht, denn dann sehe ich, Gott verschaffte einen Sturm beim Jona, Gott verschaffte ein den Fisch bei Jona. Also Gott war nicht fertig. Gott ist nicht erledigt. Und dann er sandte Jesus, er sandte den Heiligen Geist, er weckte Jesus auf. Also Gott ruhte nicht. Bis heute ruht Gott noch nicht. Es gibt nur eine Ruhe dem Volk Gottes. Und das ist, wenn wir in der Ewigkeit mal bei Jesus sind. Dann wird auch Gott die Hände in den Schoß legen. Dann wird Jesus sein Priesteramt abgeben und kann sagen, Vater, alles ist jetzt unter deiner Obhut. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist alles geschafft. Die Erlösung ist geschafft. Die Wüste ist wieder zum blühenden Garten geworden. Gott hat, weißt du, Gott hat so viel getan in der Geschichte. Gott hat nicht geruht. Er steuert Kriege. Steht ja in der Bibel. Also, bitte, sag mir nicht, dass Gott ruht. Ein falsches Bibelverständnis. Gott hat kein Feierabend. Auch bei dir und bei mir nicht. Sogar meine Sünden machen ihm zu schaffen. Und deine wahrscheinlich auch. Unsere Sünden machen ihm zu schaffen. Unsere Krankheiten. Er heilt die Kranke. Ja, der Herr heilt. Der Herr ist dein Arzt. Was glaubst du, wie viel Überstunden der machen muss, um dich und mich zu heilen? Denk doch nicht, dass Gott Feierabend macht. Er muss uns versorgen. Er gibt allen Tierchen da ihre Speise. Alle Lebewesen kommen zum Herrn. Er lässt die Sonne aufgehen und die Sonne untergehen. Das macht alles der Herr. Und er muss gucken, dass die Gesetze schön brav eingehalten werden. Die Naturgesetze, die kosmischen Gesetze. So. Wir haben gestern ein gutes Thema gehabt oder ein Stichwort, was Gott mir gegeben hat. Gott will bei uns Mitsprache haben in unserem Leben. Er will nicht alles machen, aber er will mitreden. Was er euch sagt, das tut. Er will sich bei uns entfalten, bei uns sich entwickeln. Er will mit uns mitgehen, uns begleiten. Der Herr ist mein Hirte. Wenn ich schon das lese, und von wegen, wo ist der Feierabend von Gott? Ein Hirte, der hat keine Ruhe. Tag und Nacht muss er auf dieses Schäfchen aufpassen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich wandere schon im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Der ist ja der große Aufpasser für dich und mich. Von wegen Feierabend. Und Gott ruhte von ihren Werken. Wenn du gestorben bist, dann ruht Gott bei dir. Da ist Feierabend. Okay, aber sonst nicht. Wenn ich dann lese Apostelgeschichte 2, Vers 11 und dann Petrus voll Heiligen Geistes steht auf und hält seine gewaltige Predigt und erzählt von den großen Taten Gottes. Von den großen Taten Gottes. Er erzählt, er hat Jesus aufgeweckt. Du, das war schon eine gewaltige Arbeit. Den Engeln zu befehlen und sagen, geht und holt mal Jesus aus dem Grab raus. Das hat eine Sache. Eine gewaltige Sache. Oder dann, wenn ich im Siegeslied von Moses lese, in 2. Mose 15, Vers 1 und dann die folgende Verse, 2. Mose 15. Der Herr vollbringt herrliche Taten. Das war längst nach Feierabend, nach Sabbat. Das war am 8., 9. Tag. Rabbiner unterhalten sich und sagen, was hat Gott am 8. Tag gemacht? Und dann ist ein schlauer Rabbiner dabei und er sagt, ja, ich weiß, er hat Pärchen zusammengebracht. Am 8. Tag bringt Gott Pärchen zusammen. Und du wunderst dich dann, dass Menschen dann zusammenkommen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist auch Arbeit. Und er ist Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Weißt du, der Heilige Geist hat auch keinen Feierabend, niemand. Der Heilige Geist wird bei euch sein und ist unser großer Tröster. Von wegen Feierabend. Gott will uns dienen. Auf so vielfältiger Art und Weise. Und dann hier im Siegeslied von Moses hat Israel rausgeführt. Kannst du das vorstellen? Und heute, wenn wir an die Gründung des Staates Israel denken, ich bin gerade in diesem Jahr ein paar Tage später geboren, als dann ausgerufen wurde, nach 2000 Jahren, dass der Staat Israel existiert. Gott hat Israel aus Ägypten rausgeführt, Gott hat Israel aus den Nationen rausgeführt und hier mit diesem Siegeslied, denn er hat herrliche Taten getan. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Rosse und Wagen, das hat der Herr getan. Die Ägypter sind nicht von selbst ertrunken. Gott hat es getan. Gott hat mit Plagen, 10 Plagen rausgeführt, die Israeliten aus Ägyptenland. Gott hat es getan. Und Gott hat durch Moses gesagt, Pharao muss erkennen, wer Gott ist, wer das Sagen hat. Und von wegen, dass Gott Feierabend hat. Also ich mag diesen Gedanken nicht. Warum? Weil Gott immer noch aktiv ist. Der ist immer noch tätig. Gott vollbringt Taten, und zwar gewaltige Taten bei dir und mir. Er öffnet mir die Augen, die Ohren. Das ist schon etwas Gewaltiges. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Ja, schon in der Bibel passiert es immer wieder, dass Gott etwas tut. Und dann lese ich weiter in diesem Siegeslied von Moses, lies das ganze Kapitel durch. Das ist so herrlich. Wenn du traurig bist, Niederlagen hast und unten am Boden bist, lies es, was der Herr tut. Mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. So singt auch nachher die Miriam sogar noch. Weißt du, in den Hütten Gottes singt man vom Sieg. Und zwar nicht, was wir Menschen getan haben, sondern was Gott getan hat. Was Gott getan hat. Meine Stärke ist der Herr, sagt der Moses hier weiter. Er ist für mich zum Retter geworden. zum Lebensretter. Wir sind in so viele Krisen hineingeraten und der Herr muss uns immer wieder aus dem Schlamassel rausholen. Und das vollbringt er auf so eine wunderbare Art und Weise. Das sind nur die Wunder aus Ägypten. Aber wenn du dann weitergehst, die Geschichte studierst, Gott setzt Könige ein und Könige ab. Gott regiert die Völker, auch wenn die Völker sich nicht um ihn kümmern, aber er kümmert sich um die Völker. Und ich habe eines gelernt, du, ich muss mich über die ganzen Nationen nicht kümmern, ich muss mich nicht um Israel kümmern, ich muss mich nicht um Amerika kümmern, oder ich muss mich nicht über Libyen kümmern, oder die Japaner kümmern. Gott kümmert sich um die Völker. Und Gott ist es, der das alles verwaltet. Gott steuert Menschenherzen wie Wasserbächen. Also du musst vorstellen, was für Arbeit der Herr hat mit den Milliarden Menschen, die hier auf dieser Erde leben. Oder ich muss mich nicht um die Chinesen kümmern, 1,4 Millionen oder Milliarden. Ich muss mich nicht um die Leute kümmern. Das kann der Herr besser machen wie wir. Und ich muss Deutschland retten. Nein, ich muss gucken, dass ich gerettet werde und nicht Deutschland. In aller Liebe. In Apostelgeschichte 2,22 heißt es von Jesus, als Petrus dann predigt und sagt und so weiter, Jesus war durch Gottes Taten ausgewiesen. Also, dass sie ausgewiesen, er hat gar nicht Pass gebraucht und dann irgendeine Kennkarte. Nein, er ist durch Gottes Taten ausgewiesen worden. Das ist mein lieber Sohn, den soll die hören. Und was für Taten hat er sich bei dir, mit welchen Taten hat er sich bei dir ausgewiesen? Die Schriftgelehrten, die hatten nur ihre Bibel da und haben Sprüche erzählt und Philosophien verkündigt und so weiter, haben über die Bibel diskutiert. Aber Jesus hat sich ausgewiesen durch die Taten Gottes. Dämonen vertrieben, Kranke geheilt. Die Schriftgelehrten konnten nur Jesus kritisieren, was er nicht so gemacht hat, wie es in der Bibel drin steht. Aber Jesus hat sich nicht viel geschert, was die Schriftgelehrten sagten. Er hat sich um die Menschen gekümmert. Und das hat mich so fasziniert bei diesem Film oder bei diesem Video von David Wilkerson. Er hat sich um die Menschen gekümmert. Hat die ganze Teen Challenge Sache abgegeben. Er hat gesagt, mach das weiter mit dieser Organisation. Ich gehe da, wo niemand mehr hingeht, ins Niemandsland. Und dann hat er angefangen, seine Arbeit aufzubauen auf der Gosse da und dann ein Theater gekauft und dann in diesem Theater verkündigt. Und Leute aus der Gosse, die Prediger, die jetzt in seiner Gemeinde dienen, er ist ja tödlich verunglückt vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen und so weiter. Aber die Leute, die jetzt dienen, die sind alle auf der Straße gelegen. Unter Planen geschlafen, unter Bank geschlafen. Einer hat erzählt, ich habe immer geguckt, wo eine Straßenbahn steht. Ich habe nachts in der leerstehenden Straßenbahn aufgebrochen und drin geschlafen. Und jetzt hat Gott es mir begegnet. Und jetzt bin ich ein neuer Mensch geworden. Und das ist das Schöne. Gott macht aus asoziale, soziale Typen. Aus Versager macht er erfolgreiche Menschen. Und die stehen da. Und dann haben sie noch Bilder so dazwischen eingeblendet, wie er vorher war. Noch alte Fotos von irgendwo, von Kumpels. Und dann, was Gott aus ihm jetzt gemacht hat. Weißt du, es gibt ein Einst und ein Jetzt, was Gott aus seinem Menschenleben machen kann. Jesus hat sich ausgewiesen. Weißt du, die Schriftgelehrten, Pharisäer und so, die konnten nur Fragen stellen und schöne Sprüche machen und so weiter und sich über das Wort Gottes streiten. Aber Jesus hat sich ausgewiesen in Kraft und Autorität. Und Jesus bewies, Gott ist mit mir. Der Herr liebt mich. Durch seine Taten hat er sich ausgewiesen und Gott hat ihn ausgewiesen. Und dann kommt er zu jemandem und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann kommen die lieben Brüder und sagen, wer kann das sagen? Die Schriftgelehrten, du siehst. Und Jesus sagt also, hört mal, damit ihr wisst, dass das Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben, dann sage ich, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist, wie Gott sich ausgewiesen hat durch Jesus. Er hat nicht nur religiöse Sprüche gemacht und nicht nur Sünden vergeben und Absolution ausgesprochen. Nein, er sagte, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und Gott erweist sich auch in deinem Leben als ein mächtiger Herr. Die Schriftgelehrten konnten die Leute nur steinigen. Jesus konnte ihnen Sünden vergeben und sie heiligen. Ich finde, das war schon eine Frechheit. Wer kann Sünden vergeben und so weiter? Und dann machen sie Jesus fertig und bringen ihn vors Gericht sogar noch und kreuzigen ihn noch deswegen. Aber Gott hat ihn ausgewiesen als den Sohn Gottes. Er hat Tote auferweckt. Wer hat das schon vor ihm gemacht? Er hat Kranke geheilt, Dämonen vertrieben, Stürme gestillt, Menschenherz verändert, bis heute. Napoleon hat einmal gesagt, weißt du, ich bewundere Jesus. Napoleon war ein Bewunderer von Jesus. Er sagte, weißt du, ich brauche immer Augenkontakt, ich muss die Leute sehen und dann kann ich kommandieren und dann kann ich befehlen und dann tun sie auch, was ich sage. Aber Jesus, hat seine Leute gar nicht gesehen. Du und ich, wir sehen Jesus nicht und trotzdem folgen Millionen und Milliarden Menschen folgen Jesus. Wie viele Bücher wurden über Jesus geschrieben? Er hat kein einziges Buch geschrieben. Bisschen im Sand hat er da was gekritzelt. Aber er hat kein Buch geschrieben. Aber wie viele Lieder sind über Jesus gedichtet worden? Ich weiß nicht, ob Jesus musikalisch war. Aber wie viele Lieder? Schönster Herr Jesus. Oder sicher in Jesu Armen. Fanny Crosby hat allein schon 8000 Lieder gedichtet. Nur über Jesus, diese blinde Frau, die Jesus wahrscheinlich gar nicht gesehen hat. Weißt du, Menschen, die Jesus begegnet sind, die opfern sogar ihr ganzes Leben, gehen als Märtyrer. Und Napoleon ist begeistert und sagt, weißt du, die sterben für Jesus. So viele Krieger habe ich nicht einmal wie er. Und das immer noch nach Jahrtausenden hindurch. Jesus ist der mächtige Herr und Heiland. Was macht der Herr? Der Herr gibt uns das Wollen und der Herr gibt uns das Vollbringen. Das ist der Herr. Leute, das kommt nicht von uns. Es kommt alles von ihm. Also, dass er Feierabend hat, bitte. In der Offenbarung Kapitel 15, Vers 4, da heißt es, deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Also, er hat sich ausgewiesen und Gott hat sich zu ihm bekannt. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Zu wem hat er das je gesagt? Das war sein Sohn, den sollt ihr hören. Gottes Taten sind gerechte Taten. Gott gibt jedem Volk das, was er verdient. Die Regierung, die sie verdienen, das kriegt jedes Volk, jede Nation. Gott schreibt Geschichte. Nicht die Politiker und nicht die Historiker und die Biografen, sondern Gott schreibt Geschichte. Die können nur abschreiben. Und das klappt manchmal bei manchen nicht einmal richtig. So, Gott vollbringt Taten. Gott macht Politik. Gott macht Kirchengeschichte. Gott räumt mit der Sünde auf. Gott räumt mit dem Antichristen, liest die Offenbarung, er räumt mit dem ganzen Wirrwarr in Babylon auf. Gott räumt mit dem Teufel auf. Das macht Gott. Deine gerechten Taten sind offenbar geworden, Offenbarung 15,4. Und dann kannst du nachlesen, wie diese Taten alle so aussehen. Gott wird mit jedem Volk noch fertig, mit jedem Menschen. Und das ist unser Gott. Gott wird mit jedem Einzelnen von uns fertig. Auch wenn du glaubst, also ich schaff's das nicht. Und du brauchst nicht auf dich und auf mich zu schauen. Schau auf Gott. Und du wirst sehen, Gott schafft alles. Gott schafft alles. Gott kommt mit allem zum Ziel. Gott erreicht alles und alles muss ihm dienen. Er wird seinen Engel befehlen und die werden sich um dich lagern. Muss ich vorstellen. Das macht er. Kannst du irgendwie wenigstens, du kannst nicht mal eine Maus herrufen. Aber der wird seinen Engel befehlen und die werden sich um dich lagern, dich behüten, dich bewahren, dich beschützen, dich tragen. Ihm dient die ganze Schöpfung, das ist unser Herr. Wenn wir ihm dienen, wenn wir anfangen, ihm zu dienen, fängt die ganze Natur für uns zu arbeiten. Weißt du, geh aus mein Herz und suche Freude in dieser schönen, schönen, schönen Welt. Und ich möchte sagen, die Welt ist schön. Und wenn wir von der Welt sprechen, meine ich nicht die sündige Welt, die Zivilisation, sondern ich meine die Natur. Die ist perfekt. Gottes Natur ist wunderbar. Schau dir so einen Baum an, schau dir so einen Strauch an, schau dir was an und wie wunderbar hast du das alles gemacht, alles bis ins Detail. Und wenn du anfängst, für Gott zu leben, fängt die ganze Natur dir zu dienen. Dir zu dienen. Dann dient der ganze Segen dir, der ausgesprochen worden ist. Dann dienen die Medikamente dir. Da brauchst du gar nicht gucken, was ist da drin, von wem ist es. Die Medikamente dienen dir, weil die Schöpfung dient dir. Der Herr dient dir. Wenn du Gott dienst, dient jede Kleinigkeit. Dient dir, ist für dich da. Dein Verstand fängt an, richtig zu ticken. Alles arbeitet für dich. Dein Körper, dein Herz schlägt wieder richtig. Dein Blutdruck ist wieder normal. Die Schöpfung dient dir. Dein Körper, dein Tempel ist so eine Anbetungsstätte in diesem Fall. Dann dient deine Umwelt sogar. Du kannst selbst in einer Gülle leben und kannst glücklich sein. Wenn ich dran denke an die Lotusblume gedeiht am allerbesten, am schönsten in den dreckigsten Tümpeln. Und es ist das reinste von Blumen, was es überhaupt gibt, die Lotusblume, die Blume Ägyptens. So, also weißt du, du musst dich nicht entsetzen und sagen, ich komme da nicht durch. Wenn Gott mit dir ist, dir kann niemand und nichts widerstehen, wenn Gott mit dir ist. Doch wer Gott nicht dient, dem dient niemand. Aber wenn du Gott dienst, sogar das Nichts dient dir. Wenn du Gott dienst, selbst die Wüste muss dir dienen. Und wir haben gestern ja das Thema gehabt von der Leere. Gott füllt deine Leere plötzlich. Der macht aus Wasser Wein, musst du dir vorstellen. Aus bisschen Öl macht der ganzen Fass voll. Oder so, dass du deine Schulden bezahlen kannst. Manche Leute, die sind so entsetzt, wie bezahle ich meine Schulden? Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Vielleicht ist es gut, dass der Gerichtsvollzieher zu dir kommt, damit du mal nachdenkst, wie mache ich, was soll ich machen? Und diese arme Frau, die letzte Hoffnung war der Herr. Und für viele Menschen ist der Herr die letzte Hoffnung. Und die sollen als die letzte Hoffnung nehmen. Denn meine Bibel sagt, Gott ist ein Helfer. Schon wieder kein Feierabend. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Und dann rufst du den Herrn an und diese Frau hat den Herrn angerufen, den Propheten angerufen und der Prophet sagt, geh und sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Weißt du, was die leeren Gefäße heißen? Probleme von anderen Leuten. Geh herum und sammle die Probleme von Meier und Müller und Huber und Bauer und derer nicht wenige und dann trag sie in deine Kammer, als wenn du nicht genug leere Gefäße hättest. Und du sagst, es ist ja Blamage für mich, leere Gefäße. Was kann ich damit anfangen? Bin nicht Altpapiersammler. Aber sie hat es gesammelt, sie hat es getan, was Gott gesagt hat. Und wenn du anfängst, das zu tun, was Gott sagt, dann geht's weiter mit dir. Du bleibst nicht stehen. Und wie bezahle ich meine Schulden? Ich sag's dir, wie du deine Schulden bezahlst. Es ist ganz einfach. Tu das, was Gott dir sagt. Werde gehorsam. Und der Segen ruht auf den Gehorsamen. Ja, jetzt haben wir, die Kammer ist voll, die ist übervoll. Was soll ich jetzt tun? Und jetzt nimmst das bisschen Öl, was du noch hast, und nimmst deine zwei Buben, die der Gerichtsvollzieher fänden möchte, und jetzt geht in die Kammer und schließt die Türen zu. Wenn du Wunder Gottes erleben möchtest, du kannst es nur hinter verschlossenen Türen erleben. Gottes Herrlichkeit erlebt man nicht auf der Straße, nicht auf dem Marktplatz, nicht in den Medien oder sonst irgendwo. Gottes Herrlichkeit erlebst du in der Kammer. Schließ die Tür zu und dann fängt das Geschäft an. Gib mir ein leeres Gefäß. Wird gefüllt, gibt weiter. Und das geht dann wie am Fließband. Wenn du Gott gehorsam bist, dann geht dein Leben, läuft dein Leben ab wie im Fließband. Da bist du gesegnet. Und da liest mal, wo der Herr sagt, wo du gesegnet bist. Da bist du gesegnet auf dem Arbeitsplatz. Dein Brotkorb ist gesegnet. Dein Brotkasten. Dein Kühlschrank ist gesegnet, wenn sie damals eins gehabt hätten. Weißt du, da ist alles gesegnet. Da arbeitet alles für dich. Und wo waren die Kinder Israel, als sie die großen Verheißungen und Wunder Gottes erlebten? In der Wüste. Oh, Gott braucht nicht ein Paradies, um dir Wohlstand und Segen und Kraft und Herrlichkeit zu bringen. Gott kann große Dinge mittendrin in der Wüste vollbringen. Und das ist mir heute Morgen so groß geworden. In der Wüste, in der Betonwüste Berlins oder wo auch immer, den Großstädten. Kann Gott Wunder vollbringen. Du musst nur Gott reinlassen. Dann plötzlich kommt so ein Keimling und sprengt den ganzen Beton. So, da dient alles. Da dient die ganze Umgebung. Die Wüste, die Leere wird plötzlich voll und grün. Ich bin mal, habe ja gestern noch kurz erzählt, bin da nach Israel gefahren und mit meiner Gruppe und da kam jemand und saß hinten, wo ist die Wüste? Ich habe gesagt, wir sind jetzt in der Wüste Juda, aber da ist alles grün. Und dann hat der Leiter gesagt, es hat gerade geregnet. Nur ein Tropfen Wasser bringt die Wüste zum Blühen und Grünen. Du erkennst die Wüste nicht. Da denkst du, du bist auf grüner Aue. Nur ein paar Tropfen Wasser. Nur Frühregen und Spätregen. Und schon wächst alles. Und dann duftet es. Die kleinen Blümchen, die so über Nacht gekommen sind. Offenbarung 15,4. Deine gerechten Taten sind überall offenbar. Die Geschichte ist voll von den Taten Gottes. Ungerechte Königreiche, die sind untergegangen. Denk an Babylon, Assyrerreich oder Griechen, Römer, Germanien, Sowjetunion. Denk an diese Reiche. Ungerechte Menschen sind ausgerottet worden. Deine Taten sind offenbar, Herr. Eigentlich muss ich sagen, Gott hat sie ausgerottet. Das ist Blödsinn. Das stimmt nicht, so kann ich nicht stehen lassen. Gott hat niemand ausgerottet, Gott bringt niemand um, Gott tötet niemand. Aber die töten sich gegenseitig. Schau, wenn Gott sich zurückgezogen hat, dann haben sie sich gegenseitig abgeschlachtet. Und das ist, wie Gott zulässt. Die Demokratie, Gott gibt, lässt die Demokratie, die machen sich fertig am Schluss. In der Demokratie macht sich das Volk systematisch fertig. Die sind dagegen, die sind dafür, die sind dagegen, die sind dafür, die sind nicht dafür und die sind dafür wieder. Und dann macht man eine Koalition, bis am Schluss nichts mehr da ist. Der Herr vollbringt Taten. Und zwar gerechte Taten. Weißt du, wir fragen uns, warum geht's mit Deutschland bergab? Warum schafft sich Deutschland ab? Warum? Deutschland verdient auch nichts Besseres. Und warum kommen die Moslems? Die Moslems beten wenigstens noch, auch wenn sie zum Allah beten. Aber wo sind die Deutschen, die beten? Die kritisieren nur, nörgeln nur und sind Weltmeister im Murren. Deutschland schafft sich ab. Ihre Reiche sind vergangen. Wir haben früher ein Lied gesungen. Ihre Reiche sind vergangen, ihre Sprachen ungesprochen, ihre Münzen gelten nimmer, ihre Namen sind verklungen. Jesu Name bleibt bestehen. Jesu Name bleibt bestehen. In 1. Korinther Kapitel 1 von Vers 19, da heißt es, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Das, was nichts in der Welt ist, das hat Gott sich erwählt. Die Kleinen, die Armen, die Schwachen, die Dummen, die Einfältigen, die hat er sich erwählt. Denk nicht, dass Gott Israel erwählt hat, weil die besonders fromm gewesen sind. Du bist das kleinste Volk, das unwürdigste Volk. Dich hat der Herr erwählt. So steht's in der Erwählungsgeschichte. Abraham, der alles verlassen hat und ausgezogen ist. Dich hat Gott erwählt. Oder wenn ich dann weiterlese in der Bibel. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch die Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Das Kreuz ein Ärgernis, eine Torheit, die verloren gehen. Bei Gott, denn Gott spricht in den heiligen Schriften, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen, die verwerfe ich. 1. Korinther 1, 19. Und dann weiter. Was aber haben denn Sie noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der heiligen Schriften, Schriftgelehrten, die redegewandten Leuten, die sagen, reden und schwätzen, passiert nichts, außer Spesen ist nichts gewesen. Und Gott hat mit dem Unsinn, so steht's in dieser Übersetzung, die ich hier verwendet habe heute Morgen. Gott hat ihre Weisheit als Unsinn entlarvt. Schau, die ganze Weisheit in dieser Welt, was bringt das? Das ganze Wissen, man sagt Bildung, das würde uns helfen. Wir sind ein gebildetes Volk, vielleicht auch ein eingebildetes Volk. Einbildung ist auch Bildung. Und dann heißt es weiter hier in 1. Korinther 1, denn Gott hat in seiner Weisheit es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Du kannst auf alle vier krabbeln, du wirst Gott nicht finden. Er offenbart sich. Stattdessen beschloss er, dass alle zu retten einer scheinbar so unsinnigen Botschaft wie das Kreuz. Durch diese Botschaft, die da glauben einfach, die werden gerettet. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen suchen Weisheit. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen ein blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sie gerade durch diesen gekreuzigten Jesus Christus gerettet werden. Gerade sie, dass es göttliche Weisheit ist. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Was macht Gott? Was Gott getan hat? Was Gott tut? Übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Ich will heute etwas sagen, bin noch nicht bei meinem Thema. Gott gebraucht das Unmögliche, Gott gebraucht sogar einen Esel, um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Das Unsinnige, Gott erwählt das Unsinnige, um zu Schanden zu machen, das was ist, was einbildet. Wir, katholischen und evangelischen und protestantischen und freikirchlichen und Pfingstler, vergiss es alles. Gott nimmt Leute, die gar nichts sind und macht was. So, es erscheint unsinnig. Und was bei ihm wie eine Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Dann weiter Vers 26, schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele gebildete, einflussreiche Persönlichkeiten oder vornehme Familien, Adlige von? Nein. Denn Gott hat sich dir aus menschlicher Sicht die Törichten ausgesucht, um die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Und das macht er immer noch. Der bringt mit einer Mücke einen Elefanten zum Heulen. Das macht der liebe Gott. Der braucht da nicht irgendein Saurier. Das macht eine kleine Mücke. Was ist Gottes Aufgabe? Was ist Gottes Arbeit? Was sind Gottes Taten? Die Starken zu demütigen. Und schau die Geschichte an. An deutschen Wesen soll die Welt genießen. Was ist passiert? Wir krabbeln immer noch und sind immer noch kein richtiger Staat. Wer von Gott gering geschätzt behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihm nichts zählt, den will Gott für sich haben. Verstehst du das? Wer in dieser Welt nichts zählt, hör mir gut zu, das ist der Einstieg hier heute Morgen. Das, was in der Welt nichts zählt, den will Gott für sich haben. Gott will dich, du zählst wahrscheinlich auch nichts. Es ist Volkszählung. Und da wird alles gezählt. Aber das, was nichts bei Gott zählt oder bei den Menschen zählt, was so unwichtig ist, gerade das zählt bei ihm. Den will Gott haben. Alles, aber alles, worauf die Menschen großen Wert legen. Religion. Gott zählt nicht auf Religion. Bist du evangelisch, katholisch, muslimisch? Muss jetzt diesmal beim Zählen Religion angeben. Liest du aus der Bibel, aus dem Koran oder aus den Veden? Wo liest du drauf? Wo kriegst du deine Kraft? Alles, worauf die Menschen so großen Wert legen, das ist bei Gott null und nichtig. Null und nichtig. Weißt du, alles, was bei den Menschen nichts zählt, den will Gott haben. Für sich haben. Wenn du schlecht behandelt wirst, dich will Gott haben. Wenn man dich ablehnt, abschiebt, verschiebt, verfrachtet, verbannt auf der Insel Patmos, Gott will dich haben. Wenn dich niemand haben will, Gott will haben, sag, komm her zu mir. Ich will dich haben. Wenn dich alle verlassen, Gott will dich haben. Wenn sich alle an dir schämen, dann sag, komm her, ich schäme mich nicht an dir. Ich lieb Sünder, ich lieb Kriminelle, ich lieb Prostituierte, ich lieb Gauner, ich lieb Zöllner. Komm her zu mir. Jesus in schlechter Gesellschaft. Aber das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Wenn dich niemand will, den will Gott haben. Vielleicht kann dich niemand gebrauchen. Du hast zwei linke Hände. Mit dir kann niemand was anfangen. Aus dir wird nichts. Und gerade, lieben Geschwister, gerade aus den Menschen ist was geworden vor Gott, für die Ewigkeit. Wenn die gesagt haben, aus dir wird nichts. Wenn dich niemand liebt, Gott will dich haben. Wenn dich alle verachten, Gott sagt, ich werde dich jetzt aufpäppeln. Ich mache aus dir eine Persönlichkeit. Ich mache aus dir ein Salzkörnlein. Ich mache aus dir ein Licht dieser Welt. Wenn dich alle ablehnen, Gott will dich mit Haut und Haaren haben, so wie du bist. Wenn die Welt dich aufgibt, oh, da beschenkt Gott dich und sagt, jetzt bist du reif für mich. Jetzt bist du reif für mich. Nochmals, wer von Menschen gering geschätzt behandelt und ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Den will Gott für sich haben. Das ist, was Gott tut. Gott sucht immer die Aussortierten, den Ramsch. Gott sucht euch. Bitte seid nicht beleidigt, das steht in der Bibel. Das predigt Paulus in Korinthern. Gott sucht Menschen, die versagt haben, die fertig sind und wo die anderen auch mit ihnen fertig sind. Gott sucht solche Menschen. Aber alles, worauf die Menschen so großen Wert legen, darauf pfeift er. Darauf pfeift er. Vor Gott kann sich niemand rühmen, niemand sich was einbilden. Auch ihr, Vers 30, auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn bist du groß bei Gott im Himmel, bei den Engeln. Da tust du Buße und sagst, Gott, vergib mir meine Sünden. Und dann heißt es plötzlich, und es ist Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Du kannst den Himmel zum Jubilieren und zum Vibrieren bringen, wenn du nur dich vor Gott ein bisschen demütigst. Auch ihr verdankt alles dem Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es ihm gefällt. Und durch ihn seid auch ihr befreit von eurer Schuld. Durch ihn. Nicht durch Matthäus und nicht durch Gemeinde sowieso und Gemeinde sowieso. Und so trifft nun zu, Vers 31, so trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand stolz sein will, wenn du stolz sein willst, darfst du es gerne tun. Der soll stolz sein auf das, was Gott für ihn getan hat. Wenn irgendjemand stolz sein will, der soll stolz sein auf das, was Gott für ihn getan hat. Was hat er für dich getan, Bruder, Schwester? Der dir alle deine Sünden vergibt, der deine Gebrechen heilt, der dich mit Gnade krönt, der dich voll einschenkt und dich zum frischen Wasser führt und auf die grüne Aue. Gott ist noch mit jedem fertig geworden, Geschwister und Freunde. Mit jedem fertig. Gott wird mit jedem Spötter fertig, mit jedem Gottlosen fertig und sogar mit jedem Heiligen oder Scheinheiligen. Gott ist noch mit jeder Nation fertig geworden. Und deshalb, ich mache mir kein Kopfzerbrechen über die Nation und jene Nation. Gott wird mit den Amerikanern fertig, genauso wie er mit Russen fertig geworden ist. Oder mit irgendeiner anderen Nation. Oder er wird mit den Moslems genauso fertig, wie er mit den Christen und Kirchen fertig geworden ist. Plötzlich, die Kirchen werden leer und stehen zum Verkauf da. Und man weiß nicht mal, was man mit diesen Kirchen machen soll. So, Gott wird mit allen fertig. Er wird mit den Gemeinden fertig, mit den Atheisten wird er fertig. Mit der Wirtschaft wird er fertig. Mit den Philistern ist er fertig geworden, auf seine Art und Weise. Gott wird mit allen Problemen fertig. Ich muss nicht da Gott ins Handwerk pfuschen. Gott braucht keine Nachhilfe. Er ist stark genug. Gott löst die Probleme dieser Welt auf seine Art und Weise. Wo warst du, als Gott die Grundfeste der Erde, der Welt, des Universums gelegt? Die hat es noch gar nicht gegeben. Also brauchst Gott auch gar nicht beraten, mach Herr so und so und so. Wo waren wir, als Gott die Welt schuf? Ich verzweifle nicht an der Welt. Zeitlang habe ich das gemacht, habe ich gedacht, du musst für das engagieren und für das dich ereifern, habe ich auch gemacht. Ich war ein Protestant auf vielen anderen Gebieten so. Nicht nur, dass ich für Jesus gekämpft habe, ich habe auch noch vieles andere noch mitgenommen. Und mich eingesetzt und dann habe ich herausgefunden, worauf kommt es an? Das, was Gott dir sagt, das sollst du tun. Das sollst du tun und dann bist du effektiv, dann bist du erfolgreich. Je weniger wir uns einmischen, desto mehr kann der liebe Gott machen. Das sind nur ein paar Entdeckungen, die ich gemacht habe. Oft stehen wir nur im Weg und halten Gott auf an seiner Fahrt. Gott ist mit der Schöpfung fertig geworden und wird fertig. Gott wird mit der Energiekrise fertig. Gott wird mit jeder Krise fertig. Ist Gott mit irgendeiner Krise noch nicht fertig geworden? Schau doch die Geschichte an. Die Welt geht und vergeht und da kommt wieder was anderes, eine Umwälzung. In den Apokryphen steht es, da geht eine Erde unter, ein Land unter, ein neues, grünes, saftiges Land steigt wieder aus dem Meer heraus. Also, Gott sorgt für Balance. Und das Volk Gottes und Gottes Werk, da musst du kein Kopfzerbrechen machen. Wie geht's mit der Gemeinde weiter? Ich sag euch, schau auf Jesus und mit der Gemeinde geht's weiter. Wenn du auf den Pastor schaust, wirst du vielleicht nicht weitergehen. Wenn du auf die Brüder schaust, wirst du mit der Gemeinde nicht weitergehen. Aber wenn du auf den Herrn schaust, wird es mit der Gemeinde wunderbar weitergehen. Halleluja. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Ulrich Barzani hat einmal gesagt, als er das Lied zitiert hat irgendwo, dann können wir ruhig schlafen gehen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Du musst dich nicht um die Naturgesetze kümmern. Die kannst du dich sowieso nicht verändern, wenn du möchtest. Oder die Erde kippen, was die Leute da alles erzählen, Klimakatastrophe und so weiter. Kannst gar nicht. Gott sitzt auf dem Thron. Die Kommunisten konnten ihn nicht vom Thron stürzen. Niemand kann Gott vom Thron stürzen. Die können noch so viel Panzer aufmarschieren lassen. Gott, der im Himmel wohnt, lacht und spottet ihnen. Was nehmen sich doch die Völker für eine Frechheit sich vor? Wir machen Geschichte. Wir bestimmen. Und ich sage jetzt, Israel ist jetzt 64 Jahre alt und so weiter. Und jetzt langsam distanzieren sich die Amerikaner und die anderen und die distanzieren sich vom Volk Gottes. Und ich bin froh, dass die sich distanzieren, dass sie Israel ihrem Schicksal überlassen. Ich bin dafür. Israel muss ihrem Schicksal überlassen. Nicht die Amerikaner und nicht die Russen und nicht die Römer und nicht die Babylonier und nicht die Ägypter. Ihnen kann nur der liebe Gott helfen. Und das ist so ein Beispiel für uns. Uns kann auch nur der liebe Gott helfen, Leute. Und solange wir uns an die Amerikaner halten, wir werden eines Tages Lehrgeld bezahlen und da ist nichts mehr da. Die Probleme kann Israel nur lösen, wenn sie sich an Gott hält, wenn sie an ihren Messias sich halten. Aber das ist die Situation. Gott erlaubt, dass jetzt plötzlich, ja, wir rufen einen Palästinenserstaat. Ich bin dafür, sollen sie haben. Wir rufen das aus und die Deutschen sind auch dafür und alle, die ganze Welt, die ganze UNO ist jetzt plötzlich so dafür. Und selbst wenn sie ihnen Heimatrecht aberkennen, Gott sorgt für ihr Zuhause. Wir müssen nicht für Israel sorgen. Ich bete nicht einmal für Israel. Ich bete nicht für Deutschland. Ich weiß, Gott wird für Deutschland so sorgen und für Israel so sorgen. Für die Amerikaner wird er auch sorgen. Also du musst nicht dein Gebet verschwenden. Bet lieber für dich selber. Du hast genug zu beten. Aber das ist der Teufel, der dich ablenken möchte, dass du dich auf was anderes konzentrierst und nicht auf das Wesentliche, auf dich selbst. Jesus sagt, die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Die Gemeinde Jesu, was hat man schon alles unternommen, um die Gemeinde Jesu zu überwältigen? Wie viel Irrlehren, wie viel Gerichtsverfahren, wie viel Verfolgung, wie viel Druck. Man hat alle Bibel eingesammelt und eingestampft. Ich glaube, es war in Vietnam oder irgendwo da unten oder Laos, also in einem kommunistischen Land unten in Asien. Man hat Christen gefunden, oder Nordkorea. Man hat Christen erwischt oder wie jemand Bibel schmuggelt und sie haben die Bibel genommen, beschlagnahmt und ins Meer geschüttet. Und was glaubst du, was da passiert ist? Die Strömung hat die Bibel mitgenommen und die Bibeln sind dann dort angekommen, wo der liebe Gott wollte, dass sie hinkommen. Die waren glücklicherweise in Plastik verpackt. Und beim Bibelschmuggeln erwischt. Und Gott sorgt es. Weißt du, die Kommunisten waren so böse. Weg mit euch. Die ganze Bibel ins Meer geworfen. Gottes Sache kann man nicht ins Meer werfen, Leute. Gottes Wort kommt nicht mehr zurück. Und es wirkt, wozu es gesandt ist. Und es war erstaunlich. Leute sind zum Glauben gekommen. Ich habe also Berichte und Zeugnisse gelesen. Ja, da wurde plötzlich so eine Plastiktüte angeschwemmt und da war ein Buch drin. Und wir haben gelesen und Gott hat unser Herz berührt. Gott arbeitet anders, als du denkst, als du planst. Gott erlaubt, dass Kommunisten, die Bibel wegnehmen und ins Meer werfen und dann das woanders auf der anderen Seite des Pazifiks angeschwemmt kommt. Selbst der Teufel hat nicht geschafft, Gottes Werk zu stören, zu vernichten oder zu lähmen. Das schaffen auch die Dämonen nicht. Weißt du, Gott ist der Starke, der noch auf dem Thron sitzt und im Regiment ist. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Überleg einmal, wem du dienst. Du dienst nicht dem Kasper oder irgendeiner Marionette. Du dienst nicht irgendwie so einem Schein-Christus. Nein, du dienst dem lebendigen Christus, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er spricht ein Wort und es passiert. Wenn du dann die Offenbarung liest, der Drache hat es nicht geschafft, der Antichrist hat es nicht geschafft, die Riesen haben es nicht geschafft, die Klugen haben es nicht geschafft in ihrer ganzen Weisheit. Und auch die Dummen schaffen es auch nicht, es gibt genug Törichte. Niemand schafft es. Die Sache Gottes kann niemand zunichte machen. Das, was er angefangen hat, das, was er gepflanzt hat, das, was er ins Leben gerufen hat, das geht weiter. Und wenn Gott dein Herz berührt hat, dann kannst du dich strampeln, so wie du willst. Du kommst von der Gnade Gottes nicht weg. Ja, Halleluja. Du kommst von der Gnade Gottes nicht weg. Die Römer haben es nicht geschafft. Und die Juden haben es auch nicht geschafft. Sie bedrohten, bitte nicht mehr im Namen Jesu reden. Könnt alles reden. Die wollen den Namen Jesus auslöschen. Und was macht unser Bruder Petrus? Geht nach Hause, wir werden den Herrn fragen, was wir machen sollen. Und während sie den Herrn fragen, sagen, gucken, was sie uns gesagt haben, kommt der Heilige Geist und plötzlich explodiert wieder die Sache Jesu. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich. Und dann der Schlimmste, Saul von Tarsus, der so ein Hetzer, ein Ketzer war, ein Verfolger der Gemeinde, der wird der größte Missionar. Der bringt das alles, das Evangelium nach Europa. Und will sogar noch nach Spanien gehen, der gute Mann. Dem ist die Welt so klein geworden. Weißt du, wenn Gott einen erwischt, der kommt nicht mehr weg. Und das ist, wie Gott arbeitet. Wie Gott was vollbringt. Und Gott ist immer noch an der Arbeit. Und weißt du, was Gott am liebsten macht? Ich sag's dir, was Gott am liebsten macht. Er will die Starken zum Raube haben. Nicht die Schwächlinge, die so protzen und sagen, nein, mit diesem Gott wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der über uns herrsche. Die kommen von Gott nicht mehr los. Weißt du, das ist, was Gott schafft. Die Starken, die Frechen, die Großmäuler. Deshalb ein gutes Zeichen ist bei eurer Freimission ist, wenn jemand schimpft und sich aufregt, euch mit faulen Eier beschmeißt und mit Kuchen beschmeißt. Weißt du, wenn man Gott liebt, erlebt man das alles. Das ist ein gutes Zeichen. Je lauter die werden, desto frecher sie werden, desto näher sind sie an der Tür zum Himmel. Die sind reif für Gott. Die wehren sich. Das ist nur die letzten Momente, der Augenblicke des Widerstandes. Die sind kurz vor dem Zusammenbruch. Denn sonst würden sie nicht so schreien. Gott ist stark und stabil. Und der, der im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer. Du darfst ruhig die ganze Situation Gott überlassen, deine persönliche Situation. Je mehr dich der Teufel angreift, desto besser weißt du, ich bin in der Hand Gottes. Mir kann niemand schaden, mich kann niemand von der Liebe Gottes trennen, mir kann niemand irgendwas vorhalten. Also das Problem wird gelöst durch Gottes Hilfe. Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Du bist gut dran. Du bist gut dran, wenn du keine Hilfe mehr hast von niemand, keine Haushaltshilfe, keine Hilfe praktischen Dingen, niemand kriegt dich mehr flott, dann bist du richtig bei Gott. Dann bist du richtig bei Gott. Und ich rede nicht Unsinn, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auf der Transitstrecke mit meinem Wohnwagen und meinem Auto stehen geblieben und dann, das Auto springt nicht mehr an. Kannst du dir vorstellen, das Auto, stehst da und die Polizei kommt, die Fopus, hießen die Fopus dort, die kommen und die sagen, bitte räumen Sie den Parkplatz. Der Parkplatz ist nicht zum Übernachten, ist kein Campingplatz. Und ich erkläre ihnen, ich komme nicht, bitte, dann frage ich Touristen, wenn sie nach Hof kommen, bitte schicken Sie ADAC-Wagen, ich komme hier nicht vom Fleck, das Auto springt nicht mehr an. Und ich bin mit meiner Familie dort auf dem Parkplatz. Und dann kommt mein Kind und sagt, Papa, du betest für alles Mögliche, bete auch jetzt mal fürs Auto. Und weißt du, Kinder bringen einen drauf. Und dann bin ich hergegangen, meine Frau und ich, wir haben aufs Auto vorne auf der Motorhaube die Hände draufgelegt und gebetet. Und dann sagt, bitte probiert. Weißt du, Kinder sind gläubiger wie die Erwachsenen, sogar wie Pastoren. Und dann sagt auch mein Sohn, nachdem wir gebetet haben, Papa, jetzt lass mal das Auto an. Ich gehe rum, drehe den Schlüssel und das Auto lief, bis ich Hof erreicht habe. Und im Hof, dann haben wir dann repariert, was dann noch fehlt. Aber weißt du, Gebet ist eine Macht und Gott antwortet aufs Gebet. Und dann kamen die Polizisten, wollten nochmal sagen, bitte jetzt endlich, sonst sperren wir euch ein. Und dann sagt, brauchen Sie uns nicht einsperren, das Auto läuft jetzt. Gebet ist eine Macht. Gott ist ein Hörer des Gebetes. Und deshalb, was macht Gott, was ist seine Aufgabe? Er will Gebete hören von hilflosen, schwachen, elenden Menschen, wo niemand mehr hilft, hilft Gott. Wo niemand mehr weiter weiß, Gott hat noch einen Einfall, eine Idee. Gott ist kreativ. So, du bist gut dran. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Wenn dir nichts mehr, bei dir nichts mehr läuft, wenn kein Medikament mehr anschlägt, wenn alles zu ist, wenn alles erstorben ist, wenn alles blockiert ist, wenn du auf dem Trockenen sitzt, wenn du aus der Sache nicht mehr rauskommst, Gott kann dir helfen. Versuch's mit Gott. Und ich meine Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist die Gottheit für mich. Dann bist du reif für Gott. Dann kann er was anfangen, wie ich gelesen habe hier. Das, was nichts ist, dann kommst du in seine Werkstatt, dann kommst du in seine Hände. Psalm 66, Vers 5, kommt und seht die Taten Gottes. Staunenswert ist dein Tun, o Herr. Und dann geht's wieder noch auf die Führung Israels aus Ägypten ins Rote Meer und so weiter. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. In seiner Kraft ist er Herrscher für ewig. Er erhielt uns am Leben. Dass du nur heute lebst, ist Gnade Gottes. Er erhielt uns am Leben. Er führte uns in Freiheit. Er hört Gebete. Das ist Psalm 66. Wenn du so durchliest, das sind nur die Rosinen, die ich rausgepickt habe. Er erhört Gebete. Weißt du, Gott kommt durch verschlossene Türen durch, schaut den Heiland. Ohne anzuklopfen, plötzlich ist er durch die Wand zu den Jüngern gekommen. Er fragt niemand um Einlass oder Genehmigung. Darf ich das? Der Herr bedarf seiner und dann ist der Esel da. Oder wo ist der Saal, den du vorbereitet hast fürs Abendmahl? Weißt du, wenn du mit Gott wandelst, ist alles vorbereitet. Da ist alles geplant in deinem Leben auf wunderbare Art und Weise. Und da sind sogar Lederpolster da oder Ledersesseln. Was ist Gottes Arbeit? Gott tut das, was die Menschen nicht mehr tun können, wenn sie am Ende mit ihrem Latein sind. Er tut das, was die Menschen nicht mehr für nötig und möglich halten. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, das ist, wie Gott arbeitet. Und Gott sucht immer sich Sachen raus, die unmöglich sind. Gott liebt das Material, wo die Überschrift trägt, unmöglich, funktioniert nicht, geht nicht. Er holt uns da ab, wo wir sind und wo wir nicht mehr weiter können, aus der Sackgasse. Er wartet auf die Verlorenen und Gott gibt niemand auf. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und er tut Menschen zur Gemeinde hinzu und nimmt weg. In Psalm 99, Vers 8 heißt, du strafst die Frevler, du vergiltst ihnen nach ihrem Tun. Du musst dich nicht rächen, du musst dich nicht verteidigen, du musst nicht für dein Recht sorgen. Der Herr sorgt für dein Recht und der Herr schafft seinen Auserwählten Recht, die bei, zu ihm Tag und Nacht rufen. Du musst nur richtig beten, nur richtig im Gebet sein. Und der Herr wird für dein Recht sorgen. Plötzlich verschlägst du ihnen die Stimme. Plötzlich kriegen sie so Panik, dass sie rennen und niemand jagt sie. Plötzlich, weißt du, der Herr macht es. Kriegen sie einen Traum, plötzlich spukt's bei ihnen. Wir können in dieser Wohnung nicht mehr länger bleiben. Da spukt's nicht, nein, der Herr schickt einen Geist der Furcht. Oder was? Denk an die Kanaaniter. Die sind gerast und niemand hat sie gejagt. Die Israeliten kamen ins gelobte Land, da war alles schon fertig, alles bebaut und gepflanzt und die Leute waren weg. Oder denkt an die Pferde Assyrer, da kommt ein Gerücht, da kommen die Ägypter. Und die rennen schon. Da sind nur 4 Aussätzige da marschiert. 4 Versager. Und ich weiß, wer diese 4 Aussätzige waren, die gesagt haben, was in Samaria, die fressen sich gegenseitig auf und die haben nichts. Und hier, da sind die Feinde, was soll man machen? Also wir werden im Namen Gottes zu den Feinden gehen. Weißt du, Gott führt manchmal anders, als du denkst. Gott führt dich zu deinen Feinden, zu deinen Widersachern. Hab keine Angst vor deinen Feinden, die beißen dir nicht. Also fürchte dich nicht. Die Bibel sagt, fürchte dich nicht. Geh auf dein Problem zu und lass dich von deinem Problem nicht runterkriegen. Und diese 4, ich weiß, wer das war. Das war Gehasi und seine 3 Söhne. Denn vorher lesen wir die Geschichte mit dem Gehasi, was da passiert ist, wie er aussätzig wurde und er wurde für den Rest seines Lebens ein Aussätziger. Aber Gott hat ihn noch gebraucht im letzten Moment. Wir gehen auf die Syrer zu und wenn in dem Augenblick, wo sie anfingen zu gehen, haben die Assyrer oder die Syrer gehört, Ägypter kommen, lauft schnell. Gott hat das Gedröhne so verschafft. Weißt, Gott kann dein Verstärker werden. Gott ist immer wieder ein Verstärker geworden. In so vielen Lebenslagen. Was macht der liebe Gott? Was ist seine Arbeit? Er nimmt Lautsprecher und spricht ganz laut rein. Und das ist überhaupt gar nicht dabei. Das ist nur ein armes Männchen, wo es dahinter steht. Gott ist dein Verstärker. Gib deine Rückenstärke. Gib dir Rückenwind. Das ist der Herr, was er macht. Und du musst nur gehen. Und diese 4 gingen hin, da war alles schon fertig. Und dann haben sie gesagt, jetzt, und das ist typisch Gehasi gewesen. Und damit nicht unsere Schuld gefunden werde, lasst uns in die Stadt Samaria sagen, und sagen, was da passiert ist, was Gott Heil und Gnade geschenkt hat. Die sind alle abgehauen. Die Leute in Samaria haben nicht einmal den Frieden getraut, was Gott gemacht hat. Weißt du, die Menschen trauen gar nicht den Frieden, was Gott macht, wenn Gott Heil verschafft. Gott ist immer aktiv noch. Gott ist nicht passiv, hält nichts von Passivität. Gott ist immer noch in Arbeit, in seiner Gemeinde, bei dir und mir, in der Weltgeschichte, überall. Weißt du, jetzt komme ich noch zu ein paar Sachen. Ich darf doch auch heilige Kühe schlachten. Weißt du, Gott ist auch ein Weingärtner. Er macht es. Er beschneidet die wilden Triebe. Er beschneidet die Zweige, die keine Frucht bringen. Er ist der große Gärtner. Und er ist derjenige, der sogar vielleicht mal einen Baum sogar abhaut. Auch das ist Gott. Wir denken nur, Gott baut und so weiter. Nein, Gott entfernt und Gott bringt hinzu. Gott ist das Wollen und Vollbringen schenkt. Weißt du, alles, was irgendwie so wilde Triebe sind, schneidet er ab. Das macht Gott. Du musst nicht für deinen Bruder, deine Schwester sorgen und dass die das ablegt. Weißt du, der hat so eine lange Zunge. Gott wird schon die lange Zunge beschneiden. Gott wird schon eingeben. Weißt du, da musst du nicht mit deinen, da musst du nicht als Heiligkeitsapostel durch die Gegend rennen. Das macht der liebe Gott schon. Weißt du, der zeigt zuerst mal, und wie sieht's bei dir aus? Und dann wirst du schon ganz klein. Wie sieht's bei dir aus? Weißt du, Gott ist, der arbeitet und er will das Optimale aus unserem Leben. Das ist der liebe Gott. Er will das Optimale. Deshalb, ich bin irgendwo gewesen, das war bei uns in der Kastanienallee, da sind die Bäume so beschnitten worden, ich habe mich erschreckt, habe gedacht, wird noch aus denen noch was? Ich war so entsetzt, habe angehalten, habe gesagt, muss ich das Gartenbauamt anrufen, was sie da machen, das ist gar nicht wissenschaftlich, nicht. Alles weg, von allen Seiten. Dann hat er gesagt, warten Sie, bis Frühling kommt. Diese ganzen wilden Triebe. Gott ist, der uns so beschneidet, so rechtstutzt. Du musst niemand korrigieren. Und du kannst lieber beten für die Leute. Herr, gib ihnen Einsicht oder Erkenntnis. Und das macht der Herr. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Was tut Gott? Womit ist er beschäftigt? Was ist so seine Spezialität? Er ist derjenige, der denen, die Unrecht leiden, Recht, das er verschafft. Die, die irgendwo in eine Grube gefallen sind, sie rettet, sie ihnen nachgeht. Er ist derjenige, der einfach Türen öffnet, die verschlossen sind. Er holt Menschen aus dem Gefängnis raus. Denk an Petrus. Bei Nacht und Nebel. Was sind die Aufgaben Gottes? Eine ganze Menge eigentlich. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden. Er muss unsere alten Sünden entsorgen. Unser schlechtes Gewissen entfernen. Weißt du, da heißt es, du hast mir Mühe und Arbeit gemacht bei deinen Sünden. Er wirft die Sünden hinter sich. Alle Sünden muss er hinter sich werfen. Alle deine, meine, unsere, ihre. Das ist doch schon eine ganze Menge. Schon allein das ist so ein Geschäft. Weg mit der Sünde. Hör auf mit dem Blödsinn, mir zu erzählen. Ich will nicht wissen, was und wie oft das passiert ist. Er gedenkt nicht mehr unsere Sünden. Er muss immer trainieren. Ich will nicht mehr an das alte Leben von früher denken, was sie da geführt haben. Dass sie Kriminelle waren, Bank ausgeraubt haben. Oder da war einer, der hat Zeugnis gegeben beim David Wilkerson auf diesem Video. Der hat gesagt, ich bin ein Mörder gewesen. Ja, Mensch nach dem Gewissen. Und Gott hat mir vergeben. Jetzt bin ich ein Prediger, Diener Gottes hier in der Gemeinde. Für mich war es ein Wunder, als dann David Wilkerson auf mich zukam und sagte, Bruder, möchtest du nicht dem Herrn dienen? Und zuerst habe ich gedacht, ich kann gar nicht dem Herrn dienen. Blut klebt an meinen Händen. Und schauen Sie her, jetzt diene ich, jetzt gehe ich in die Gefängnisse. Jetzt missioniere ich unter den Mördern. Weißt du, Gott holt uns raus aus dem Sumpf, aus dem Dreck und macht uns zu Edelsteinen. Zu Edelsteinen. Gottes Aufgabe ist also, aus Torf Diamanten zu machen. Du sagst, es geht nicht. Doch. Im Ursprung der Geschichte ist Torf. Und dann der Druck, der atmosphärische Druck, der wird so stark und so stark und so stark. Und am Schluss gibt es die Diamanten. Gott sorgt für den Druck in deinem Leben. Dass aus deinem Sumpf Diamanten werden. Aus deinem Dreck Diamanten werden. Und das ist, woraus Diamanten sind. Diamanten sind nichts anderes als nur Dreck, der unter Druck zu was geworden sind. Das ist Gottes Arbeit. Gottes Arbeit ist, die Entmutigten zu ermutigen, die Traurigen zu trösten, die Übermütigen und so weiter zu demütigen. Das ist Gottes Geschäft. Und er weiß, wer uns die Flügel ein bisschen bestutzen kann. Wir sind immer so Flüge. Gottes Aufgabe ist, rechtes Urteil zu sprechen, Menschen zu schützen. Gottes Aufgabe ist, Tote lebendig zu machen. Auch ihr wart mal einst tot in Sünde und Übertretung, aber jetzt habt ihr Gnade gefunden, Halleluja. Auch ihr wart mal ohne Gott und ohne Hoffnung, sagt Paulus. Gott ist beschäftigt, und von wegen Sabbat, Gott ist beschäftigt, uns zu korrigieren, uns zurechtzubringen, uns auf den Kurs zu bringen, aus uns eine Persönlichkeit zu machen, Diener Gottes, uns mit Gaben auszurüsten, wie man mit den Gaben umgeht. Und er ist dabei, uns aufzurichten. Was sind die Aufgaben Gottes? Uns Lasten aufzulegen und zu helfen, sie zu tragen. Weißt du, Gott legt uns manchmal eine Last auf, aber die musst du auch dann wissen, du trägst die Last nicht, der Herr ist, der mitträgt. Der Herr ist, der dahinter steht. Der Herr, weißt du, du läufst und du denkst, Mensch, eigentlich ist gar kein Problem, aber naja, aber die Last habe ich auf dem Puckel. Manche Last musst du auf dem Puckel haben, aber der Herr trägt mit. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, ist die Last von Gott aufgelegt oder nicht von Gott aufgelegt. Wenn die nicht von Gott ist, dann wirst du zerbrechen darunter. Aber wenn sie von Gott ist, dann kann sie nochmals ein paar Tonnen schwer sein. Du wirst es verkraften können. Weil der Herr uns hilft. Gott arbeitet mit sich, durch sich, über sich, mit sich. Durch Jesus und Heiliger Geist, du musst die ganze Trinität sehen. Er arbeitet, er sandte sein Wort und machte sie gesund und so weiter. Weißt du, Gott gibt uns das richtige Wort im richtigen Augenblick. Das ist, was er macht. Du kannst die Bibel lesen, so viel du willst, aber da wird nichts passieren. Aber plötzlich sagt er, hier, oh, Nein, was lese ich da beim Hiob? Er ist der Anfang der Wege Gottes. Ja, er ist der Anfang aller Gotteswege. Dort, wo nichts ist, plötzlich wächst was. In der Wüste, in einem hoffnungslosen Land. Weißt du, du erlebst plötzlich Schöpfungswunder. Gott kann uns auch in der Wüste groß und gut und mächtig versorgen. Und das ist, wo ich jetzt hinkommen möchte, ganz kurz. Gott kann aus Wüstensand Gartenland machen. Gott kann aus Wüstensand Gartenland machen. In der Wüste, da lernst du so richtig deinen Gott kennenlernen. In der Wüste ist es, wo Gott sich mächtig offenbart. Was macht Gott? Gott führt seine Kinder in die Wüste. Halt dich fest. Von der Gemeinde geht es gleich in die Wüste mit euch. Mit mir, mit uns allen. Gott führt uns in die Wüste, Geschwister, damit er uns seine Herrlichkeit erzeige. Weißt du, du möchtest ins gelobte Land. Vergiss es. 40 Jahre musst du noch warten. Aber er führt dich in die Wüste. Er sagt aber, bitte, lieber Gott, dort nicht. Dort ist mir sehr heiß und sehr hart und so weiter. Aber du, in der Wüste erlebst du die Wunder Gottes. Dort bist du sicher und gut versorgt. Also als die Israeliten im gelobten Land waren, haben sie sich gesagt, Mensch, wären wir bloß in der Wüste geblieben. Dort gab es immer regelmäßig Manna, frisches Wasser immer. Und da waren wir sicher und beschützt und bewahrt. Und hier müssen wir immer kämpfen. In der Wüste lernst du Gott zu vertrauen, auf Gott zu hören, Gott zu verstehen. Lernst das andere Leben, Leben anderer Art. In der Wüste lernst du das. In der Wüste wird Gott dein bester Freund. In der Wüste brauchst du Gott. Und alles Große ist in der Wüste passiert, ihr Lieben. Was macht Gott? Gott führt die Seine in die Wüste. Jesus voll Heiligen Geistes. Ging er nach Galiläa? Nö. Nazareth? Nö. Nach Jerusalem? Nö. Jesus voll Heiligen Geistes, frisch getauft. Wenn du frisch getauft bist, ich kann dir sagen gleich, wo es hingeht. In die Wüste. Und der Geist Gottes führt ihn in die Wüste. Du wirst in der Wüste geführt, Bruder. Schwester, du wirst in die Wüste geführt. Keine Angst vor der Wüste. Ich werde dich für die Wüste begeistern. Du kannst die Herrlichkeit Gottes nur in der Wüste richtig erleben. Nicht woanders. Wenn du in der Wüste bist, da übernimmt Gott die Führung für dein Leben. Dort bist du von Gott abhängig. Ganz auf Gott aufgeschmissen. Paulus in der Wüste Arabiens, dort hat er seine große Offenbarung bekommen. Dort hat er seine innere Heilung erlebt, seine Wiederherstellung erlebt. In der Wüste Arabiens. Dort wurde er zubereitet zum Diener Gottes. Die Wüste, lass mal uns jetzt, muss nur vorweggreifen. Der Herr ist unser Töpfer, wir sind der Ton. Er ist der Töpfer. Aber wenn du so ein Tongefäß machst, weißt du, was mit diesem Gefäß kannst du noch nicht viel anfangen. Das musst du erstmal in den Brennofen rein. Und die Wüste ist der Brennofen, wo du hart und fest und stabil wirst, wo du brauchbar wirst. Das ist die Wüste, dieser Brennofen. Der Ton muss gehärtet werden. Und deshalb nimmt der Herr dich in die Wüste, damit du ein richtiger Mensch wirst, nach seinem Ebenbild, dass du brauchbar wirst. Wer nicht zuerst in der Wüste Gottes Führung und Leitung und die Härte Gottes erlebt hat oder die Liebe Gottes, Feuerwolke und Wasserwolke oder Nebelwolke, wer das nicht erlebt hat, der kann Gott nicht dienen. Der hat keine Ahnung von Gott. Die Wüste ist der Ort, wo wir geläutert werden, wo wir zugerüstet werden, wo wir zubereitet werden, wo uns die Worte Gottes regelrecht in den Mund gelegt werden. Das ist die Wüste, wo alles Irdische weggepustet ist. Ich habe mich mal in der Wüste absetzen lassen, mal nur zur Erfahrung. Ich wollte auch mal Wüstenerfahrung erleben. Du, da hörst du deinen eigenen Puls sogar. Da hörst keinen Vogel, nichts, da ist nichts da, aber da bist du allein mit dir und allein auf dich gestellt. Und das ist die Wüstenerfahrung, wo du dann allein auf dich gestellt bist, aber du weißt, mein Gott ist über mir. Mein Gott ist über mir. In der Wüste, da gehen schnell deine Reserven aus. In der Wüste, da kannst du nirgendwo Wurzeln schlagen und so weiter. In der Wüste, da ist alles buckelhart. In der Wüste bekommst du eine neue Einstellung zu dir selber, zu der Natur, zum Überleben. In der Wüste jetzt wirst du ein Gesetzloser. Verstehst du richtig? Brauchst kein Gesetz, da ist keine Regierung mehr da, niemand kann dich mehr kommandieren. Dann bist du nur noch von Gott und von dir selber abhängig. Nur noch von Gott und dir selber abhängig. Du wirst ein Gesetzloser. Da brauchst du nicht ein Buch, kannst gar nicht mitnehmen. Da musst du lernen, allein auf dich gestellt zu leben. Und das ist, was du in der Wüste lernst, was Moses gelernt hat, was Paulus gelernt hat, was all die Heiligen gelernt haben. Für das Volk Gottes gibt es also verschiedene Lebensarten. Entweder in Ägypten, da ist alles geregelt, organisiert, Staatskirche. Oder dann die Wüste. Oder Kanaan. Oder Babylon, Gefangenschaft. Oder Rom, die Zerstreuung und so weiter. Die Frage ist, wo bist du jetzt gerade im Augenblick? Gott arbeitet überall. Gott hat in Babylon gearbeitet. Gott hat in Kanaan gearbeitet. Gott war auch in Ägypten, hat sie auch dort gesegnet. Das ganze Land ist euch offen. Weißt du, aber am schönsten, am besten waren die Israeliten der Wüste. Ob du es glaubst oder nicht. Deine Wüstenstunden. Weißt du, die Wüstenstunden, 5. Mose 8, Vers, das ganze Kapitel lesen. Aber Vers 2 und 3, dort ist Gott in der Arbeit, in der Wüste. Täglich frisches Brot für 2 Millionen Leute zu backen. Und Wachteln zu sorgen in der Wüste. Weißt du, ich weiß nicht, wie du die Wüste erreichst oder wie du in der Wüste hinkommst, aber jeder kommt auf eine andere Art und Weise in seine Wüste. Jeder hat seine eigene Wüste. Moses musste fliehen, weil er Schuld auf sich geladen hatte. Und dann hat er plötzlich Angst gehabt, fühlte sich bedroht und verfolgt. Elia, er war erschüttert, weil er auf die Frau da gehört hat, morgen kommt dein Kopf dran. David, er war auf Flucht vor Saul in der Wüste. Vor Saul, weil er gehasst wurde. Du bist vielleicht auch auf der Flucht, weil dich jemand hasst, dich mag, nicht ausstehen kann, gegen dich betet sogar. Ja, kann alles möglich sein. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Paulus suchte Gott und er hat Gott in der Wüste gesucht. Er ging freiwillig, hat sich nicht widersetzt und sagt, Gott, warum führst du mich dorthin? Er wollte tiefere innere Erfahrungen mit Gott haben. Die Frage ist, wie kommen wir? Manchmal führt Gott uns mit gewaltsam. Und das Volk Israel wurde rausgeführt. Sie sollten Gott ein Fest feiern. In der Wüste triffst du immer auf Gott. Egal wie. Elia, komm aus deiner Höhle raus, aus deinem Wüstendasein raus. Ich will, dass du noch was tust. Du bist noch nicht fertig. Und so wird Gott mit jedem anders umgehen, jeden anders behandeln. Wüste ist die andere Wirklichkeit. Weißt du, dort hast du nur mit Gott zu tun und dir selber. Und Geschwister, genau das ist, was Gott hier in Berlin bei dir und mir erreichen möchte. Dass wir anfangen, mit Gott und uns selbst zu beschäftigen. Mit Gott und mit uns selbst. Da musst du nicht jetzt auswandern irgendwo in die Sahara. Das kannst du auch hier erleben. Gott führt und erzieht dich dann, kriegst Einzelunterricht. Gott beschäftigt sich dann sehr intensiv mit dir. Das macht Gott. Er ist immer noch in Arbeit. Weißt du, dann schult er und trainiert dich und sagt so, jetzt machen wir so Trockenübungen in der Wüste. Alle Heiligen haben irgendwo Wüstenerfahrungen gemacht und gehabt. Wüstenerfahrungen sind zum Beispiel Knappheit, Mangel, Versorgungsengpässe. Das sind so Wüsten. Schwierigkeiten jeder Art, Giftschlangen. Ja gut, wir werden keine Giftschlangen hier sehen, aber giftige Menschen, die sind schlimmer als Giftschlangen. Skorpione, Sandstürme, das sind so Wüstenerfahrungen. Plötzlich Regenfälle. Ich bin mittendrin in der Wüste Sinai, Nabatea-Wüste, bin ich da. Und da fahren wir vorbei, da schreit jemand, sagt, guck mal, typisch Palästinenser oder typisch Juden. Und da gucken wir hin und der Bus hält an, Baden verboten in der Wüste. Da war so Rinnsal, so Wadi und da steht Baden verboten. Und dann haben wir angehalten, wir wollten das genau wissen. Wieso kommen die Leute hier auf diesen Spruch, Baden verboten, ganz groß, Schild, Totenkopf und was weiß ich da alles, Baden verboten. Und dann hat unser Leiter gesagt, guck mal, wenn es regnet, dann gibt es Sturzbäche. Und das ist gefährlich, da wirst du mitgerissen, weil das Wasser nicht so abläuft so schnell. Also Baden verboten und ein paar hundert Meter weiter, da gab es eine tiefe Schlucht und da ging es bergab. Baden verboten von wegen. Weißt du, und du sagst, ja, wie kommen die da drauf, da reden so dummes Zeug, man tut das, redet da von Wüstenerfahrungen. Das ist genau das Gleiche, Baden verboten. Oder was anderes. So, das sind Wüstenerfahrungen, Verzicht oder feindliche Überfälle, jeder Art. Gott erlebt man in der Wüste, weißt du, dass man plötzlich alle Sicherheiten einem weggenommen werden. Plötzlich bist du ausgeliefert, beschutzlos, keinen Helfer mehr, niemand ist da. Da bleibt dir nur noch der liebe Gott. Da bleibt ja nur er übrig. Und erst in der Wüste lernst du, über deine Grenze hinauszuwachsen. Erst in der Wüste. Also Gott in Arbeit. Gott lässt dich Mensch werden und über dich selbst hinauszuwachsen, ein Geisteswesen zu werden. In der Wüste erlebst du dann die Führung Gottes, wie er dich aus der Enge in die Weite führt. Und wie du alle unnötigen Ballast abwirfst, das ist zu schwer und das ist zu schwer und das ist zu schwer. Vielleicht am Anfang wirst du vielleicht mal dumme Erlebnisse machen in der Wüste, so Fata Morgana sehen. Das ist auch in der Wüste, bis du gelernt hast, ich verlasse mich nicht auf meine Kopfspinnereien und Hitze und Luftvibration, Fata Morganas. In der Wüste bekommst du dann deine Berufung, deine echte Berufung, wirst kritisch, vernünftig und so weiter. Und dann lernst du in der Wüste, Bruder und Schwester, das Brot Gottes zu essen, weißt du, Manna. Israel hat 40 Jahre Brot Gottes gegessen, Himmelsbrot, Manna, und das jeden Tag frisch. Die wahren Segenstätten für dich und mich und für unser ganzes Leben liegen in der Wüste. Die ganzen Segenstätten liegen in der Wüste, ob du das glaubst oder nicht. Dort bekommst du Offenbarungen, dort erlebst du den Herrn, dort begegnest du Gott. Erst in der Wüste redet Gott zu dir. Wenn alle anderen Stimmen verklungen sind, wenn keine Nachtigall mehr da ist und keine Schwalbe und kein Storch mehr da ist, dann fängt an, Gott sich dir zu offenbaren. Und hinter der Wüste liegt das gelobte Land. Hinter der Wüste. Das wahre Leben, Bruder, Schwester, so merkwürdig wie es klingt, beginnt in der Wüste. Der Geist Gottes nahm Jesus und führte ihn in die Wüste. Der Heilige Geist führt dich in der Wüste. Da plötzlich bist du mittendrin. Du fragst dich, wie bin ich da hingekommen überhaupt? Wer hat mich da gerufen? Niemand. Der Geist hat dich geleitet. Plötzlich bist du in einer Sache verwickelt, in der du gar nicht verwickelt werden wolltest. Wie bin ich da reingekommen? Weißt du, in der Wüste, da gibt's keine Handys mehr, kein CD-Player, kein Internet. In der Wüste kein Fernseher mehr, keine Bibel mehr, keine Andachtsbücher mehr, keine Gemeinde mehr, kein Pastor mehr. Nix. In der Wüste, da lernst du, oh Gott, hilf mir, dass ich hier lebendig noch rauskomme. In der Wüste, da beginnt das wahre Leben. Und weißt du, und plötzlich, neben dir steht der Teufel, in der Wüste. Das war bei Jesus. Wie der auch da hingekommen ist, weiß ich nicht. Doch, ich weiß schon, aber ich sag's euch nicht. Weißt du, da bist du ganz allein auf dich gestellt. Und jetzt kannst du dich mit dir unterhalten. Und dort entwickelst du dann Führungsqualitäten in der Wüste, weil Gott Führung in deinem Leben übernimmt. Du kannst nur andere führen, wenn Gott dich zuerst geführt hat. Du kannst anderen ein Segen sein, wenn Gott dich zuerst gesegnet hat. Du kannst andere erst heilen, wenn er dich angerührt und dich geheilt hat. Du kannst anderen ein Wort der Ermutigung geben, wenn Gott dich zuerst mal ermutigt hat. Du kannst andere erst trösten, wenn Gott dich getröstet hat. Wenn du aus der Wüste kommst, kannst du erst in Vollmacht dienen und dienen die Engel dir sogar. Gott hat was Besonderes mit dir vor, mit jedem einzelnen von uns, Geschwister, in aller Liebe. Er hat was vor. Du wirst heute Morgen nicht hier sitzen und würdest nicht zuhören und würdest die Predigt nicht ernst nehmen, wenn Gott mit dir nichts vorhätte. Er hat einen Plan. Und deshalb führt er uns heraus aus Ägypten, führt uns in die Wüste, präpariert uns, rüstet uns zu. Und dann sagt er, und jetzt, ihr sollt meine Zeugen sein. Sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und sollt meine Missionare sein. Eine der größten Aufgaben, der wichtigsten Aufgaben Gottes ist, dich und mich ans Ziel zu bringen. Das ist die größte Aufgabe Gottes in unserem Leben. Nicht um mich zu heilen und nicht um mir zu helfen und nicht um mich zu versorgen und nicht mich da lange am Leben zu erhalten. Seine Aufgabe ist, mich ans Ziel zu bringen, das göttliche Ziel, an den Thron Gottes. Mich zu vollenden, das ist Gottes Plan und Gottes Aufgabe. Gott macht keine halben Sachen, ihr Lieben. Weißt du, sei nicht entsetzt, wenn Gott manchmal mit dir so arbeitet und so komisch arbeitet und sagt, jetzt kommst du in den Ofen rein. Wirst gehärtet. Wunder dich nicht, wenn Gott arbeitet. Weißt du, du möchtest, dass Gott in Arbeit ist, aber nicht so, wie er gerade jetzt arbeitet. Das ist unerhört. Nein, genau so. Hab keine Angst, wenn Gott an dir ein bisschen schnipselt. Da muss was weg, und da muss was weg, und da muss was weg. Er schnipselt, er beschneidet uns. Aber ich darf dir eines sagen, er hat nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens und des Heils mit jedem Einzelnen von uns. Das hat er. Gottes Arbeit, Gottes Aufgabe ist, dich und mich zu qualifizieren für den Himmel. Das sind Stimmübungen, was wir hier machen. Hier ist nur Existierplatz, drüben für die Herrlichkeit. Es ist deine Aufgabe, dich richtig zu platzieren, und zwar jetzt schon, dass du so ein Gefühl hast. Jeder ist anders berufen. Der eine ist zum Priester berufen, der andere zum Apostel, der andere zum Evangelisten, der andere für das und so weiter. Wir haben alle irgendeine Funktion im Reich Gottes. Heute Morgen unter uns sitzen Funktionäre. Ja, wir sind auf der Parteisitzung. Ja, wir werden zubereitet und zugerüstet für die Arbeit im Himmel. Für die Regierungszeit. Wir werden mit Christus regieren. Nicht nur für 1000 Jahre, für immer und ewig. Wir werden bei ihm sein, alle Zeit und ewiglich. Es ist Gottes Aufgabe, aus dir ein Königskind zu machen. Einen kleinen Gott. Einen kleinen Heiland. Es ist Gottes Plan und Gottes Aufgabe und Gottes Arbeit, das Optimale jetzt schon aus deinem Leben herauszuholen und zu machen. Das ist es. Weißt du, der presst und presst und presst und presst und presst und presst. Sagt, da ist noch ein Tropfen drin. Da wird nochmals gepresst. Bis das Öl oder Wein oder was es auch ist, das aus deinem Leben rauskommt, was in deinem Leben drin ist. Das soll nicht der Teufel kriegen, das soll der Herr kriegen, was in deinem Leben drin ist. Und Gott holt das Optimale aus deinem Leben heraus. Und er ist dabei, deine Fehler alle auszugleichen. Er ist dabei, dich richtig auszubilden. Er ist dabei, aus dir einen Original zu machen. Geschwister, und das ist Gottes Plan mit unserem Leben. Er will Originale machen. Jeder soll ein Original sein. Wir werden also kommen im Kindergarten, kommen in die Schule, kommen auf die Uni oder in der Ausbildung und so weiter. Und wir werden immer mal mehr und mehr verstümmelt. Aber Gott hat dich jetzt auf die Seite genommen in der Wüste, so wie Moses nach 40 Jahren Ägypten-Schule kommt in der Wüste und jetzt fängt an, der Herr an ihm zu arbeiten. Da denkt er, verblödet dort. Nein, nein, nein. Der verblödet nicht bei den Schafen Jethros. Der lernt jetzt. Der lernt, auf Gott zu achten. Und er wird nicht mehr so schnell springen, wie er bisher gesprungen ist. Weißt du, Gott macht gelassen und langsam und getrost und ruhig. Da brennt der Busch schon den ganzen Tag. Denkst du, der steht auf und guckt nach? Nö, kann brennen. Es gibt immer wieder so Steppenbrände, und dass man sich in der Wüste mal was von selbst entzündet. Weißt du, wenn du gereift bist von Gott, da springst du nicht hinter jeder Weissagung und nicht hinter jedem Evangelisten und nicht hinter jedem Prediger und nicht hinter jedem Bruder und jeder Schwester. Da bist du gelassen, da guckst du, man weiß ich nicht was. Dann lass es. Dann lass es gewähren. Dann nimmst du es nicht mehr alles so ernst und so dramatisch. Das war, was Moses in 40 Jahren gelernt hat, das nicht mehr zu dramatisieren. Jetzt brennt doch so ein Strauch und verbrennt nicht. Aber das war seine Berufung in der Wüste. Ruhig zu bleiben. Ach, lass die machen. Lass die schwätzen. Lass die bauen. Lass die kaufen. Lass die verkaufen. Lass die sich unmöglich benehmen. In der Wüste, das ist Gott. Gott will dich gelassen machen. Dich beruhigen. Dein Blutdruck ist so hoch, wenn du Christ wirst. Da wippert das Herz. Aber Gott will dich ruhig machen. In der Wüste will er dich ausrüsten, qualifizieren, dich mit allem versorgen, was du nachher brauchst, um das Ziel zu erreichen für die letzte Etappe. Oh Gott, du hast so viel Arbeit mit uns. Wenn ich so mein Leben anschaue, ich habe zuerst gedacht, was macht der liebe Gott eigentlich? Und dann habe ich, als ich mein Leben angeschaut habe, was der alles gemacht hat. Ich war in der Sixtinischen Kapelle in Rom und oder in Florenz war das. Irgendwo, also auf jeden Fall in Italien. Da ist der junge David von Michelangelo. Und die Geschichte von dem jungen David ist eine schöne, interessante Geschichte. Da hat sich ein Künstler an diesem Marmorblock sich vertan und gehämmert und was falsch gemacht. Und dann hat man diesen Block irgendwo in die Ecke gestellt. Und Michelangelo geht vorbei und sieht die Faserung von diesem Fels oder diesem Stein. Und fragt, kann ich diesen Block haben? Und die Leute da... Doch, das muss Florenz gewesen sein. Und die Leute sagen dann, ach, der ist vermurkst. Diesen Block, mit dem kann keiner mehr machen, niemand mehr was machen. Der Künstler ist fertig und aus dem wird nichts. Dann sagt Michelangelo, Dann sagt Michelangelo, könnte ich das haben? Und sagt, bitte nehmen Sie weg, das ist wenigstens entsorgt. Und dann kam der Tag X, als er fertig war mit dieser Plastik, wurde es enthüllt. Dann standen die Leute, vor allem die Leute, denen da mal der Block gehört hat, was hat der doch aus dem gemacht? Den jungen David, was hat er doch aus dem gemacht? Geschwister, der Tag X wird kommen, wo die ganze Welt um dich und mich stehen wird und wir sagen, was hat er aus dem gemacht? Wir werden verblüfft sein, was Gott aus dir gemacht hat. Kannst du dir vorstellen, was Gott aus dir macht oder aus dir und aus uns allen hier? Was Gott aus uns macht? Weißt du, eigentlich, wir sind abgeschrieben. Niemand will mit uns mehr was zu tun haben. Lass es mal so im Großen und Ganzen. Aber so ist es in der Welt. Und der Herr sagt, kann ich den haben? Gott will die haben, die niemand haben will. Diesen Dummerchen da, oder dieses Dümmerchen. Gott will, oder diese Mauerblümchen, oder dieses, was weiß ich, was so alles ist. Was die Leute so für Spitznamen dir geben, kann ich den haben? Und dann nimmt er und macht dann Maria Magdalena. Dann macht er, da kommt doch einer vom Feld zurück. Und ist erschöpft und müde. Und dann kommt der römische Soldat und sagt, du da, hilf dem Mann da, das Kreuz zu tragen. Und dann trägt der Simon von Kyrene das Kreuz mit Jesus. Ja, wer bist du eigentlich? Was hast du verbrochen? Ja, weißt du, ich leide unschuldig. Aber schon allein diese kurze Begegnung mit Jesus von Nazareth und Simon von Kyrene hat schon ausgelöst, dass er und seine Familie erlöst wurden. Wir haben sogar den Rufus und den Alexander als Apostel in Christus. Du siehst also eine Begegnung mit dem Herrn, was der Herr aus einem macht. Und er hat nur das Kreuz ein bisschen getragen. Und deshalb genier dich nicht, wenn Gott dir begegnet, aus deinem Leben kann noch was werden. Glaubst du das? Halleluja. Gott ist in Arbeit. Nicht ich, nicht sie und nicht diese und nicht jene. Weißt du, Gott ist in Arbeit. Energie, das ist ein griechisches Wort, ganz schnell. Energie heißt Gott in Arbeit. Und Gott ist bei dir und mir in Arbeit. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns dem Herrn danken, dass er so viel Gutes an uns tut. Dass er uns die Sünden vergibt, unsere Gebrechen heilt. Der Chor kann sich schon fertig machen. Wir werden dann noch ein Lied singen und den Herrn preisen. Er ist ein guter Gott. Halleluja. Er ist ein starker Gott, ein mächtiger Gott, ein helfender Gott. Und Gott will an dir arbeiten. Er will an deinem Hause arbeiten, dass du und dein ganzes Haus gerettet werden. Gott arbeitet an uns. Gott will an deiner Zukunft arbeiten. Gott will an deine Finanzen arbeiten. Beteilige Gott. Gib ihm das, was mir Gott gestern so als Stichwort gegeben hat. Gib ihm Mitspracherecht in deinem Leben. Lass ihn mitreden. Frag ihn. Diskutier mal mit ihm. Unterhalte dich nicht mit den Schriftgelehrten. Unterhalte dich mit dem lieben Gott. Unterhalte dich mit dem lieben Gott. Vater, ich danke dir, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir dir alles sagen dürfen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Helfer bist für die, die keinen Helfer haben, die niemand mehr braucht, auf die niemand mehr ernst nimmt. Herr Jesus, aber die nimmst du jetzt ernst und die gebrauchst du jetzt. Und wir segnen alle, die vom Hause Gottes sind, die sich segnen lassen jetzt. Herr Jesus, du bist der gute Hirte, du bist der gute Heiland. Und ich segne jetzt die Gemeinde in Jesu Namen. Amen.